Ich bin jetzt verbunden mit Andreas Feuzig vom Netzwerk Rassismuskritische Migrationspädagogik. Dieses Netzwerk hat in letzter Zeit baden-württembergweit relativ viel Aufmerksamkeit erregt im Vergleich zu dem, was sonst dem Thema Abschiebungen so entgegenkommt, mit einer Unterschriftenaktion Pädagoginnen gegen Abschiebungen. Hallo Andreas.
Guten Morgen.
Eure Unterschriftenaktion war erfolgreich. Sehr viele Menschen haben sich daran beteiligt. Über die besondere Rolle von Pädagoginnen zum Thema Abschiebungen, darauf möchte ich später noch kommen. Zunächst könntest du uns einen kurzen Überblick geben über den Verlauf dieser Aktion?
Ja, sie wurde am 1. Februar sind wir in die Öffentlichkeit gegangen mit einer Landespressekonferenz. Die Wochen vorher hatten wir bundesweit Erstunterzeichner und Erstunterzeichnerinnen versucht zu aktivieren, waren da für uns überraschend erfolgreich. Das heißt, die sehr, sehr viele auch prominente Pädagoginnen und Pädagogen, Professorinnen an Unis haben unterschrieben und haben uns auch sehr unterstützt in dieser Aktion. Ich hatte schon den Eindruck, dass für viele auch das Signal war, das ist gut, wenn Pädagoginnen sich auch mal bewusst politisch zu solchen Themen zu Wort melden. Dann auch die Landes- und Bundesebene der Gewerkschaften, die sich dem angeschlossen haben. Etwas zögerlicher leider die Kirchen. Mhm. Es war dann, glaube ich, am 1. Februar etwas zu früh, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, weil damals auf der Landesebene noch nicht so wirklich ein heißes Thema war. Das heißt, wir hatten zwar den großen Erfolg, mit dieser Unterschriftenaktion eine Landespressekonferenz machen zu dürfen im Landtag, aber die Berichterstattung in den Medien danach war eher dünn.
Obwohl zu diesem Zeitpunkt die Kosovo-Delegation des Landtags ja schon wieder zurückgekehrt war.
Genau, aber es war praktisch noch nicht in den Parteienzank reingeraten. Es war dann ein paar Wochen später, wo dann plötzlich in den Medien war, als die CDU gemerkt hat, da kann man zwischen SPD und Grüne vielleicht ein bisschen Streit schüren. Ich glaube, ein paar Wochen später war das dann in den Medien und wir sind mit dieser Aktion wenig in den Medien untergekommen. Weniger als erhofft, obwohl wir auch Kontakte zu Spiegel und zu Taz und alles Mögliche hatten. Aber was ich schon auch so einschätzen würde, der Aufruf hat sich gerade in den Kreisen von Pädagoginnen sehr stark verbreitet. Ich habe von Leuten gehört, die ihn von 6, 7 Seiten irgendwie zugeschickt bekommen haben. Er war in vielen Newslettern, also er hat sich eher auf seiner Fachebene wirklich mehr verbreitet, als wir das uns vorstellen konnten. Und hat ja jetzt mit insgesamt über 3000 Unterschriften für so einen fachspezifischen Aufruf auch eine ganz gute Resonanz bekommen.
Und diese Unterschriften habt ihr dann auch vor dem Landtag übergeben, zusammen mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg am 28. März, dem Tag, wo der Petitionsausschuss seine Empfehlungen ausgesprochen hat, auf Basis seiner Erfahrungen im Kosovo.
Wir wollten das vorher dem Innenminister übergeben, hatten da mehrere Wochen auf einen Termin gewartet und am Schluss eine Absage bekommen, was ich bedauerlich finde. Von dem, was da jetzt inzwischen dahinter steht, finde ich das im Grunde nicht in Ordnung, dass er sozusagen wir wollten die Unterschriften übergeben und mit ihm auch fachlich über das Thema reden. Und es war dann die Möglichkeit zu sagen, um das überhaupt im Landtag zu übergeben, nutzen wir diese Chance mit dem Flüchtlingsrat zusammen, mit dieser kleinen Aktion. Und das hat ja dann auch ganz gut geklappt.
Mhm. Dort kam es dann doch noch zu einigen Gesprächen mit Abgeordneten, wenn schon nicht mit dem Innenminister.
Genau, das war vor dem Petitionsausschuss. Die Grünen waren da noch sehr vorsichtig, weil dieser ganze Kompromiss, den sie gefunden haben, ja auf sehr dünnem Eis war. Die wollten durch diese Annahme dieser Unterschriften auch diesen Kompromiss mit der CDU nicht gefährden. Aber es war dann im Vorfeld, kam noch eine ganze Gruppe von Abgeordneten raus auf den Schlossplatz. Und wir haben uns da ausführlicher unterhalten. Und das fand ich auch in einigen Punkten eine sehr gute Diskussion. Ein Punkt, der uns selber auch wichtig ist, der in der Diskussion überhaupt keine Rolle spielt, war auch da wieder so, als wir den angesprochen haben, war das große Schweigen, nämlich, dass die Roma eine der hauptverfolgten Gruppen im Nationalsozialismus waren. Da würden wir in dieser Diskussion offenbar keine Rolle spielen.
Denn dieses Argument würde ja auch einen generellen Abschiebestopp sehr befürworten, nehme ich an. Würde also nicht in Richtung der Lösung zielen, die jetzt angestrebt wird, nämlich qualifizierte Einzelfallprüfung.
Zwei Sätze zu dem, wie wir diese Regelung einschätzen und was auch in den Gesprächen vor dem Landtag da eine Rolle gespielt hat. Was sicher sehr, sehr gut ist, dass die Entwurzelung, wie das jetzt hier genannt wird, in der Heimat auch eine Rolle spielt und nicht nur die Verwurzelung hier. Also es geht nicht nur darum, ob die in Anführungszeichen gesprochen hier integriert sind, sondern es wird auch ein Kriterium sein, so heißt es, noch weiß man es ja nicht, ob es noch so einen Bezug zu dem Land überhaupt gibt. Das ist gerade bezogen auf die Kinder und Jugendliche natürlich schon ein kleiner Fortschritt. Wir haben von vornherein abgelehnt, dass eine Reise in Kosovo da Aufschluss ergeben kann, welche Regelung man macht, weil für uns ein anderer Punkt im Mittelpunkt steht. Das sind Kinder, die so lange hier leben, Kinder und Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, sodass es völlig unabhängig von der Frage ist, ob im Kosovo diese Gruppe diskriminiert wird oder nicht. Aus zwei Gründen ein Bleiberecht zwingend notwendig ist. Zum einen, weil sie eben lang Teil dieser Gesellschaft sind. Wir finden, es entscheidet sich hier auch ein Stück weit, ob so ein republikanisches Verständnis nicht Deutscher ist, wer deutsches Blut hat, sondern Deutscher ist, wer hier lebt und wer hier lange lebt, ob sich das auch durchsetzt. Und der zweite Punkt, den hatte ich vorhin schon angesprochen, ist einfach auch eine Verpflichtung der gesamten Gruppe gegenüber. Es ist unerträglich, dass praktisch systematisch geplant eine Gruppe von mehreren tausend Roma aus Deutschland abgeschoben werden, die schon zum Teil 10, 15 Jahre hier leben. Auch aus einer historischen Verpflichtung raus.
Das würde ja eigentlich tatsächlich beides dafür sprechen, auf Abschiebungen ganz generell zu verzichten und sich eben nicht wieder auf Einzelfälle zurückzuziehen.
Ja, zumal natürlich die Situation der Unsicherheit, die ja mit dem Duldungsstatus verbunden ist und die eine extreme Belastung für die Familien und auch für die Kinder und Jugendlichen ist, damit bestehen bleibt. Natürlich ist es ein Fortschritt, wenn durch diesen Kriterienkatalog, so wie die Abgeordneten uns auf dem Schlossplatz in Aussicht gestellt haben, bis zu 95% der Leute bleiben können. Das ist sozusagen, es kommt ja gewissermaßen einem vollständigen Bleiberecht eben nicht, aber eben nicht vollständig gleich. Aber erstens geht es um die 5% und außerdem geht es auch um die anderen 95%, die sich nie sicher sein können, ob sie zu den 95% zählen. Also diese, da wäre ein grundsätzliches Bleiberecht, würde die Situation ganz anders in den Griff kriegen. Ich sehe auch, dass das landespolitisch schwierig machbar ist. Deswegen sind wir auch im Überlegen, ob wir mit unserer Initiative auch nochmal sozusagen die versammelten Ressourcen, also die ganzen Unterstützer, die wir gefunden haben, versuchen zu bewegen für eine bundespolitische Initiative, weil das wurde uns auch da am Schlossplatz gesagt, da hängt es tatsächlich eben, das wäre Chefsache, es hängt quasi an dem, dass Angela Merkel an dem Punkt kneift. Und die Frage ist, ob es doch noch gelingen könnte, da nochmal eine Initiative zu machen, dass es eine bundesweite einheitliche Bleiberechtsregelung für diese Gruppe gibt.
Eine bundesweite Initiative zu stützen wäre sicher sehr sinnvoll, weil sich dort ja auch immer darauf zurückgezogen wird, dass im Bundesrat eben nicht die gleichen Mehrheiten herrschen wie in Baden-Württemberg, dort aber die entscheidenden Entscheidungen getroffen werden und daher kann dann natürlich auch Verantwortung abgeschoben werden. Ihr würdet also in diese Richtung auch zielen. Habt ihr da schon Signale bekommen von Pädagoginnen und Pädagogen aus anderen Bundesländern?
Die Geschichte des Aufrufs war ja so, dass wir zunächst nur einen landespolitischen Aufruf machen, weil wir erstmal auch ein landespolitisches, ein Landesnetzwerk, ein fachliches Landesnetzwerk sind, das sich bisher auch gar nicht in dem Sinn politisch begriffen hat. Das war das erste Mal, dass wir mit so einer Initiative an die Öffentlichkeit gegangen sind. Wir haben dann eben auch im Vorfeld sehr schnell auch sehr viel Zuspruch aus anderen Ländern bekommen, die sagen, macht das doch nicht nur für Baden-Württemberg, sondern macht das doch bundesweit. Wir wussten, dass in Baden-Württemberg die politische Situation so ist, dass eine Entscheidung ansteht und eine politische Konstellation da ist, die eben auch einen Entscheidungsspielraum aufmacht, und haben deswegen dann den Spagat damals gemacht, das so zu formulieren, wir fordern die Landesregierung in Baden-Württemberg auf und fordern aber alle anderen Landesregierungen auf, sich dem anzuschließen. Jetzt nochmal eine Initiative an die Bundesregierung zu machen, haben wir jetzt positive Signale von einigen Beteiligten. Das wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen klären, wann da auch der richtige Zeitpunkt ist, das nochmal zu machen. Wahrscheinlich jetzt nicht während des Wahlkampfs in Nordrhein-Westfalen, weil da einfach alles andere untergeht, solange das noch nicht entschieden ist. Also es wird vielleicht eher noch ein paar Wochen dauern, und wir da nochmal eine Art offenen Brief machen. Und ich glaube, die Unterzeichnerinnen und auch vor allem die Erstunterzeichner dieser Initiative wären da sicher auch wieder dabei.
Du hast gerade schon beiläufig erwähnt, dass ihr euch ursprünglich gar nicht als so politisch begriffen habt, jetzt aber eine sehr starke politische Position vertretet. Das geht auch aus eurer konsequenten Haltung hervor. Ich kann also daraus schließen, dass inzwischen das Netzwerk Rassismuskritische Migrationspädagogik den Beruf des Pädagogen oder der Pädagogin auch als eine politische Aufgabe sieht.
Vielleicht ein Satz zu dem Netzwerk. Das ist im Grunde das, was man klassischerweise ein Alumni-Netzwerk nennt. Das ist ein Netzwerk von Teilnehmerinnen von Weiterbildungen, die ein pädagogisches Handeln in der Einwanderungsgesellschaft, die vom Paritätischen Jugendwerk veranstaltet werden, in denen ich auch die pädagogische Leitung habe. Und es ist von dem her nicht ein Netzwerk, das wir treffen uns ein, zweimal im Jahr. Und bei einem dieser Treffen, wo ehemalige Teilnehmerinnen und einige andere noch, aber im Wesentlichen ehemalige Teilnehmerinnen der Weiterbildung sich treffen, habe ich aus der Erfahrung hier in dem Dorf, wo ich wohne, eingebracht, wo ich mitbekommen habe, dass Lehrerinnen sich gegen eine Abschiebung gewehrt haben, wir hier einen Unterstützerkreis für eine Familie aufgebaut haben, über 10 Jahre hinweg die Familie unterstützt haben. Und es jetzt gelungen ist, diese Familie aus dem Kosovo, also die Kinder der Familie aus dem Kosovo hier zum Masterstudium wieder zurückzubringen. Mhm. Da hat der Südwestrundfunk auch eine lange Reportage darüber gemacht. Also so eine kleine, wirkliche Erfolgsgeschichte, die aber nicht möglich gewesen wäre, ohne dass Pädagoginnen und Pädagogen damals sehr solidarisch waren und an der Seite der Kinder standen. Das war sozusagen auch nochmal die Eine Zündung will ich gar nicht sagen, es war praktisch das Vorbild zu sehen, Pädagoginnen spielen in ihrer Praxis, ob sie wollen oder nicht, eine Rolle. Es geht uns jetzt, die Idee des Aufrufs war gar nicht nur auf landespolitischer Ebene da was zu bewirken, das auch, sondern vor allem auch rein in die eigene Fachgruppe, also an Lehrerinnen und Lehrer, an Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, an Menschen im Jugendhaus, an Erzieherinnen, in all diesen Feldern, zu sagen, was ihr macht, ist politisch. Da müsst ihr euch gar nicht entscheiden, ob ihr das macht oder nicht, weil ihr habt mit Kindern zu tun, die vor solchen Fragen stehen. Und dann kommt es darauf an, wie ihr euch da verhaltet. Und da, die Unterschriften sagen ja nicht nur, ich bin dafür, dass die Landesregierung ein anderes Gesetz macht, sondern mit den Unterschriften ist ja auch, so ist die Aufruf formuliert, auch eine gewisse Selbstverpflichtung beinhaltet. Wenn so ein Fall bei mir ist, dann werde ich mit meinen Möglichkeiten mich auch da dagegen stellen und versuchen, eine gute Situation für die Familie herzustellen.
Mhm. Mit meinen Möglichkeiten, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Was würdest du anderen Pädagoginnen und Pädagogen konkret raten, wenn eines der ihnen anvertrauten Kinder von Abschiebung bedroht ist?
Das hängt jetzt ganz stark auch davon ab, wie fit sie in diesem Gebiet sind. Also als erstes würde ich Ihnen immer raten, auch sich fachlichen Rat zu holen von Menschen, die da mehr Erfahrung haben. Also gibt es ein Asylbüro in der Nähe, gibt es eine Migrationserstberatungsstelle, die vielleicht mit dem Thema zu tun hat. Weil es natürlich auch gerade um rechtliche Fragen geht, wo normale Pädagogen und Pädagoginnen gar nicht in der Lage sind, das abzuschätzen. Wie kann man so eine Abschiebung vielleicht verhindern? Ist sie verhinderbar? Macht es Sinn, Petitionen zu stellen? Und so weiter und so weiter. Aber was ganz wichtig ist, ist, da auch alle Kinder im Blick zu behalten, aber vor allem durch die betroffenen Kinder im Blick zu behalten und denen das Signal zu geben, egal wie das am Schluss ausgeht, für mich ist es eine Katastrophe, wenn du hier weggehst, weil du gehörst hierher. Wir hatten für den Aufruf am Anfang mal die Überschrift, unsere Kinder bleiben hier, um sozusagen so ein ganz starken Slogan drüber zu stellen, haben uns dann dagegen entschieden, weil unsere Kinder dann manchen auch wieder zu paternalistisch daherkamen. Mhm. Sind eben, weil es so ein familiärer Begriff ist, unsere Kinder. Aber das ist die Idee dahinter, einfach zu sagen, wir sind verantwortlich, nicht jetzt, weil wir gute Menschen sind, sondern von unserem fachlichen Auftrag haben wir eine Verantwortung und bieten Kindern und Jugendlichen eine Vertrauensbeziehung an, beispielsweise in der Schulklasse, aber auch im Jugendhaus oder in der Wohngruppe. Und in dieser Vertrauensbeziehung gleichgültig zu sein, wenn so ein Kind plötzlich ins Elend abgeschoben werden soll, ist sowohl für dieses ein absoluter Vertrauensbruch für diese Kinder und Jugendlichen, was zu einer viel stärkeren Traumatisierung führt. Auch wenn, es war damals uns klar hier in Gummeringen, wir können die Abschiebung nicht verhindern. Und trotzdem war das für die 13-, 14-jährigen jungen Jugendlichen ein großer Unterschied, dass sie erlebt haben, das ganze Dorf steht hinter ihnen und will das nicht. Also sie sind gegangen und es war klar, da wo ich gewohnt habe, war ich willkommen. Die Entscheidung ist woanders gefallen. Mhm. Aber auch die anderen Kinder in der Klasse, denen die Möglichkeit und den Raum zu öffnen, sich da auch zu engagieren, weil es sind auch ihre Freundinnen und Freunde, die plötzlich weggerissen werden. Also die Elvira war damals Klassensprecherin an der Schule. Und die Lehrerin hat ein paar Wochen keinen Unterricht gemacht. Die hat einfach mit den Kindern und Jugendlichen zusammen angefangen, Briefe zu schreiben, Plakate zu malen, Veranstaltungen zu organisieren, Petitionen zu schreiben, an Abgeordnete zu schreiben. Das war auch lebendiger Demokratieunterricht, was auch pädagogisch in der Glaubwürdigkeit, aber auch emotional, auch psychologisch, finde ich sehr, sehr wichtig ist, da alle Kinder im Blick zu behalten. Für die das ja auch auf eine Art traumatische Erfahrung ist, wenn plötzlich der beste Freund oder ein guter Freund sozusagen über Nacht abgeschoben wird.
Mhm. Also ein Ansatz, der auch zeigt, Abschiebungen sind nicht einfach nur ein Verlust für die Menschen, die da abgeschoben werden, sondern auch für die gesamte restliche Gesellschaft. Und
was ganz wichtig ist, für andere Jugendliche mit Migrationshintergrund, die das nicht so ganz genau immer differenzieren, welchen Status habe ich, sondern die einfach eine Gesellschaft erleben, die Menschen, weil sie nicht Deutsche sind, auch jederzeit wieder wegschicken kann. Das, besonders natürlich für andere, die auch in einem prekären Status leben, ist es sozusagen ein Damoklesschwert, das ihnen dadurch bewusst wird. Und wo es umso wichtiger ist, dass sie dann eben auch Menschen erleben oder eine Gesellschaft, eine Zivilgesellschaft erleben, die dann sich damit ihnen solidarisiert. Wobei solidarisieren immer auch heißt, in einer professionellen Weise die Familie zu unterstützen, das heißt nicht für sie was zu entscheiden, das heißt auch nicht sie zu überreden, irgendwas dies oder jenes zu machen, sondern die Familie zu unterstützen, für sich gute Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Wer noch weitere Informationen über eure Arbeit haben will oder sich über diese wichtigen Themen noch weiter mit euch austauschen will, der kann dich und ich glaube auch einen Kollegen kommende Woche am Donnerstag auch in Freiburg treffen bei der Veranstaltung Zuflucht statt Abschiebung im Stadttheater Freiburg. Da werdet ihr auch dabei sein.
Da sind wir auch dabei und es ist natürlich auch möglich. Wir haben extra eine kleine Homepage eingerichtet, da ist der Aufruftext. Wir haben auch, und das finde ich sehr wichtig, der Aufruf ist nicht so lang, weil Aufrufe nicht so lang sein sollen, aber wir haben so 2-3 Seiten auch eine Begründung geschrieben und haben uns da explizit auch versucht, das aus, und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen, eine fachliche Begründung zu machen. Das ist sozusagen nicht der erneuter menschenrechtlich begründeter Bleiberechtsaufruf von Pro Asyl, die alle auch total wichtig sind. Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern es ist aus einer Fachgruppe raus formulierter Aufruf. Wir sind oft gefragt worden, ist es nicht dumm, dass ihr nur unter Pädagoginnen Unterschriften sammelt, wobei wir das sehr, sehr weit fassen. Also Menschen, die auch ehrenamtlich, wie auch immer, in pädagogischen Feldern arbeiten, sind eingeladen, da zu unterschreiben. Man kann auch immer noch unterschreiben. Und man findet das alles unter der in der Homepage aufruf-gegen-abschiebung.de.
Genau, und da wird wahrscheinlich auch mehr zu finden sein, falls dann tatsächlich im Lauf der nächsten Monate die bundesweite Initiative ins Rollen kommt. Und wie du schon gesagt hast, ihr könnt auch weiterhin dort unterschreiben.
Da sind alle Erstunterzeichner drauf, was auch sehr interessant, was ich sehr spannend finde und das ist auch nochmal ein Aufruf an die, die das jetzt hören. Wir haben inzwischen auch schon über 50 Organisationen, Verbände, Jugendhilfeeinrichtungen, die das als Organisation unterschreiben. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, mit dieser Idee sozusagen auch ins eigene Team reinzugehen, in die eigene Einrichtung und sagen, sollen wir das nicht unterschreiben, sollen wir nicht uns mit damit auch, es hat inzwischen eine große Jugendhilfeeinrichtung vom Bodensee, die, wo die Leitung das unterschrieben hat und damit signalisiert, wenn bei uns sowas ist, verhalten wir uns so. Und das ist einfach auch eine gute Möglichkeit, um diese Diskussion in Einrichtungen reinzutragen. Ich glaube, das war vielleicht sogar die größte Wirkung von diesem Aufruf, dass weil unterschrieben haben, glaube ich, viel, viel weniger als das gelesen und auch zugestimmt haben. Das ist oft dann dieser Schritt, noch dann wirklich das zu unterschreiben, das, was dann fehlt. Aber dass sich viele damit auseinandergesetzt haben und die Idee, ja, wir Pädagoginnen arbeiten auch nicht im völlig unpolitischen Feld, sondern es ist politisch relevant, was wir tun und wir haben da auch eine professionelle Verpflichtung, dass das vielleicht wieder ein bisschen stärker in die Diskussion gekommen ist.
Eine flächendeckende Unterschrift von Vertreterinnen aller Schulen und Jugendorganisationen würde ja quasi auch einen flächendeckenden Schutz bedeuten.
Andreas. Schützt noch nicht, aber was meine Vision wäre, was mir wirklich, was ich mal richtig, ich weiß, in Tübingen gab es mal eine Schule, die im Grunde kurz davor stand, einen Schulstreik anzukündigen in Absprache mit allen Schülerinnen und auch mit Einbezug der Eltern, zu sagen, wenn ihr dieses Kind hier wegnehmt, dann machen wir hier für 4 Wochen die Schule dicht. Mhm. Um einfach deutlich zu machen, man kann das nicht einfach machen.
Vorab findet ihr schon Informationen unter aktienbleiberecht.de.